Dann habe ich auf 4, das wird dich jetzt vielleicht überraschen, Katie Bolter.
Ich dachte jetzt Laura Siegemund, aber okay.
Ja, zu der kommen wir auch gleich noch. Ein bisschen fies eigentlich, dass ich da jetzt so laut lache, weil das war wirklich ein außerordentliches Spiel von ihr. Aber dass es dann wirklich für ganz weit vorne reicht, das ist dann nochmal eine andere Geschichte. So, wir sind wieder angekommen im Januar. Das waren wir ehrlicherweise bei unserer letzten Spezialfolge, die dritte Folge von Rafael Nadal oder zu Rafael Nadal auch. Aber jetzt heißt es natürlich wieder Australian Open, der Start ins Tennisjahr 2025 mit dem nächsten Grand Slam Turnier. Und da haben wir natürlich ehrlich gesagt richtig Bock drauf, ich zumindest. Und ich hoffe, Stefan, du auch. Ich begrüße dich erstmal, Stefan Schnülle, natürlich heute auch wieder mit dabei.
Hallo Dennis, hallo an alle und ja, ich habe auch wieder richtig Lust auf jetzt aktuelles Tennis, nachdem wir mit Nadal so ein bisschen die letzten 20 Jahre zurückgeblickt haben.
Ja, lass uns da noch ganz kurz eben bleiben, bevor wir dann wirklich einsteigen. Es ist tatsächlich einiges an Feedback gekommen für die Verhältnisse, wie sie bei uns so gewesen sind in der letzten Zeit. Dafür wollen wir uns einmal bedanken, also auf verschiedenen Wegen, sowohl über Instagram die ein oder andere Nachricht, auch unter den Podcast-Folgen kann ich hier auch gerne nochmal erwähnen. Das ist natürlich auch ganz schön, wenn ihr da Kommentare hinterlasst. Das geht bei Spotify, denn dadurch sehen das auch andere und das ist irgendwie ganz nett, wenn man sich so viel Mühe gemacht hat und das dann da auch an der Stelle mal sieht. Und über Podcast-Bewertungen freuen wir uns natürlich auch weiterhin. Aber das war auf jeden Fall schön zu sehen. Hast du auch wahrgenommen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mich da nur anschließen. Ich bitte ja selten gezielt drum, weil ich bin selbst halt auch eher ein passiver Hörer oft. Und allein das Zuhören bzw. Hörerzahlen sind ja auch schon eine gewisse Bestätigung. Daher bin ich auch wirklich jedem dankbar, der die Nadal-Folgen auch nur gehört hat, ohne danach irgendwas zu schreiben. Trotzdem, ja, bei den speziellen Folgen aufgrund des enormen Aufwands, was du schon erwähnt hast, war es wirklich schön, von einigen von euch persönlich zu hören, auch mal zu hören, was oder wen ihr so bevorzugt und ja, sogar ein kleines finanzielles Dankeschön angeboten zu bekommen. Es gab ja auch den Vorschlag, ob wir so einen Steady-Account mal einrichten, was wir jetzt bei den regulären Folgen erstmal nicht einführen wollen, weil wir ja zumindest zum Teil auch anders vergütet werden, nur die Sonderfolgen, da deckt das ehrlicherweise nicht mal einen Bruchteil des Aufwands. Deswegen können wir uns vielleicht für diese speziellen Folgen in Zukunft mal was überlegen, wo ihr euch vielleicht auch eine Spezialfolge von uns wünschen könnt und dass wir das vielleicht dann so irgendwie eine Lösung finden. Aber das ist noch nicht ausgereift, das können wir noch überlegen. Erstmal schauen wir jetzt auf die Australian Open und ja, mit dem festen Ziel heute zur Abwechslung mal unter einer Stunde zu schaffen, oder Dennis?
Ja, das ist auch mein Ziel. Ich denke nämlich auch immer, die Grand-Slam-Geschichten, die Spiele, die Tage sind so schnell wieder überholt. Deswegen wollen wir es nicht ganz so super lang werden lassen heute. Aber sag mal ganz kurz, Schlafrhythmus bei dir einigermaßen im Eimer? Weil bei mir, ich bin ja wieder für Eurosport mit dabei als Kommentator. Zusätzlich mache ich so meinen Tischtennis-Kram, wie ihr vielleicht mittlerweile wisst. Ist es dann manchmal ganz schön wild. Wie ist es bei dir so in den ersten Tagen?
Es geht, weil ich noch mit der Arbeit mich ein bisschen versuchen muss zusammenzureißen, also die normale Arbeit bei Sport 1 und ich gerade auch, du weißt ja, ich bin gesundheitlich immer noch nicht ganz bei 100%, deswegen achte ich schon noch sehr auf meinen Schlaf und gucke dann manches einfach im Real Life ehrlicherweise nach. Also ich gucke sehr, sehr viel Tennis, aber nicht unbedingt um 3 Uhr gerade.
Ja, kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Da sollte man sich eigentlich auch ganz gemütlich ins Bett legen. Lass uns anfangen und zwar mit ganz frischen Eindrücken. Lass uns beginnen mit Sascha Zverev. Der ist nämlich gerade, wo wir jetzt aufnehmen, fertig geworden. Der hat gerade seine zweite Runde gegen Pedro Martinez gewonnen. Sehr souverän, Dreisatzerfolg. Macht insgesamt, finde ich persönlich, einen guten Eindruck. Aber ich lasse dir gerne mal den Vortritt. Dein Eindruck von diesem Match, vielleicht auch deine Einschätzung zu seiner aktuellen Form und auch zur Auslosung. Die ist ja nicht so schlecht.
Ja, also starke Leistungen von Zverev bisher, definitiv. Also gerade heute auch gegen Martinez, das ist natürlich, klar, mehr ein Sandplatzspieler, aber du musst erstmal so fokussiert und souverän durchspielen wie er. Kleiner Kritikpunkt im zweiten Satz, da ist er mir zwischendurch mal kurz zu passiv geworden, aber hat da schnell wieder korrigiert und er serviert vor allem halt, was man sagen muss, bisher sehr, sehr stark. Also sowohl im ersten als auch im zweiten Satz mehr als 70% seiner ersten Aufschläge. Da gibt es dann für Gegner, die jetzt nicht Sinner, Alcaraz, Djokovic, Fritz oder Medvedev heißen, eigentlich wenig auszurichten und hat jetzt auch in 2 Runden noch nicht ein Ausschlagspiel verloren, also das können auch nicht viele von sich behaupten. Mhm. Wichtig ist auch, körperlich sieht soweit alles gut aus nach der Bizepsverletzung im United Cup, wenngleich natürlich diese harten Tests noch ein wenig fehlen, das kann aber auch sein, du hast es erwähnt, der Draw lässt ein wenig, offen für ihn, dass er jetzt erstmal langsam reinfindet, das Nummer 2 Ranking macht sich bezahlt, weil da hat er es wirklich schon deutlich schlechter erwischt in der Vergangenheit. Also jetzt kommt, glaube ich, Casso oder Fernley, ich habe noch gar nicht gesehen, ob das Match schon durch war.
Fernley ist es, glaube ich.
Fernley ist es geworden. Gut, nicht zu unterschätzen, aber den hat Zverev normal auch im Griff. Und ja, und selbst Fies dann im möglichen Achtelfinale. Also ich will noch nicht zu weit schauen, aber also wenn keiner ist da in absoluter Überform, wo sich Zverev irgendwie verstecken muss. Also er hat schon ein ganz gutes Viertel erwischt, finde ich. Es klingt jetzt hart, aber ehrlicherweise, wenn alles andere als mindestens das Halbfinale, würde ich hier als Enttäuschung doch sehen, muss ich sagen, sofern sein Körper mitspielt. Danach kann es natürlich tricky werden, das ist klar. Was ich dich aber gerne noch fragen würde, weil Zverev ja auch gesagt hat, dass er jetzt nicht so der größte Coaching-Fan ist, während Matches, aber es zumindest, wie es jetzt geregelt ist, besser findet, wo jetzt eben vieles erlaubt ist und jetzt nicht mehr diese Wischi-Waschi-Regeln gibt da. Mhm. Was hältst du von der neuen Position der Coaches da auf dem Court? Also mir hätte es ein bisschen besser gefallen, wenn ich dann Coaches wie Murray auch hören kann. So bringt es mir als Zuschauer eben wenig. Und ich fand es im Tennis auch ganz cool, dass die Spieler es selbst lösen mussten. Was ist deine Meinung?
Also erstmal finde ich, dass sie da unten wie so in so einem Auto sitzen. Also so ein schöner Kleinwagen, weißt du, vorne zwei, hinten zwei. Es sieht wirklich aus wie so ein schräg hingestelltes Auto, finde ich. Ja. Ja, und es ist irgendwie, also ich finde es eigentlich gut, dadurch, dass man das etwas trennt. Die haben ja trotzdem noch dann ihre Familie oder wer auch immer mit dabei ist, dann oben weiter sitzen. Aber unten geht es um den Sport. Und wir haben jetzt ja auch tatsächlich dann da Djokovic bei Murray gesehen und die haben sich unterhalten. Also man schafft eigentlich eine etwas intimere Situation, schafft mehr Nähe für den Austausch, aber nimmt uns trotzdem irgendwie oder hält uns Zuschauer ein bisschen weiter fern, dadurch, dass es, wie du schon gesagt hast, kein Mikrofon gibt. Das war ja durchaus schon mal anders. Also es gab ja in manchen Boxen dann auch schon Mikrofone und das wäre natürlich ganz gut, aber ich finde es eigentlich nicht so verkehrt, dass man da, dass die da wirklich, weil es ja nun mal auch erlaubt ist, dass sie da nicht über den halben Platz, okay, das war sowieso noch so eine andere Geschichte mit, wenn der Spieler auf der anderen Seite steht, aber allein, wenn ich mir vorstelle, ich bin Coach und ich will da meinem Schützling was wissen lassen und alle Zuschauer um mich herum oder viele, die in der Nähe sitzen, hören das aber auch, weil ich dann doch rufen muss, das ist natürlich jetzt wirklich mehr so ein intimeres Verhältnis. Also ja, Zverev hat es ja auch gesagt, es gibt immer wieder Neuerungen, wir müssen das einfach so hinnehmen und können das wahrscheinlich beobachten und leider nicht so viel da reinhören. Müssen wir eher auf die Gestik und auf die Mimik achten, denke ich. Lass uns, wir haben jetzt über Zverev gesprochen, dann bleiben wir in seiner Hälfte. Geh mal bitte ein auf Alcaraz und Djokovic. Wie ist dein erster Eindruck von denen? Weil die sind da ja mit in dem Bereich.
Ja, also Alcaraz wirkt richtig stark bisher, also natürlich auch noch nicht die allerschwersten Gegner gehabt, kein Thema, aber trotzdem diese so herzuspielen, wie er es bisher getan hat, das ist stark. Also klar hat er in der ersten Runde wieder diese üblichen 15 Minuten bei ihm, wo dann so ein Konzentrationsloch ist, wo er wild wird und Fehler einstreut, dann wäre ihm der Satz fast weggegangen, aber jetzt in der zweiten Runde wirkte das doch sehr fokussiert gegen Nishioka. Der hat im ganzen ersten Satz 4 Punkte gemacht und ist auch erst bei 0-6, 0-3 überhaupt aufs Scoreboard gekommen. Also das war schon sehr einseitig und er strahlt auch wieder diese Freude im Spiel aus, was ihn ja so auszeichnet und auch wichtig ist. Und hat nach der ersten Runde, hat er erzählt, auch nochmal speziell den Aufschlag trainiert und das hat jetzt wirklich gut ausgesehen gegen Nishioka. Das können wir jetzt mal beobachten, ob das jetzt nur für das eine Match war oder so bleibt, weil da dort hat er jetzt 14 Asse geschlagen, also das ist schon ungewöhnlich. Er hat ja selbst schelmisch auf die Kamera geschrieben, bin ich jetzt ein Surfbot? Ja. Aber ja, und ja, auch sein Show erstmal locker, jetzt kommt auch erstmal Nuno Borges, den darf man nicht unterschätzen, aber normalerweise für Alcaraz keine Gefahr und auch im Achtelfinale, klar, also Korda ist jetzt überraschend rausgegangen gegen Vukic, jetzt kommt Draper oder Kokkinakis noch für es möglicher Kandidat da in Frage. Die beiden sind im fünften Satz. Draper wirkt echt nicht in Topform zurzeit. Der kämpft sich immer mehr weiter. Mal schauen, ob ihm das heute noch gelingt. Daher bin ich wirklich, ich bin bei Alcaraz noch gespannt, ob er auch mal in die Rod Laver Arena darf. Das finde ich schon erstaunlich, dass er in 2 Runden noch nicht dort spielen durfte. Bin ich gespannt, ob sich das noch ändert. Und zu Djokovic, der hat sich jetzt kleine Extra-Runden gegönnt in beiden Partien. Zu seinem ersten Match gegen Nishesh Basha Vareti, sage ich kurz was, der gilt ja so ein bisschen als Mini-Djokovic und wurde auch zu Recht gelobt, aber ich möchte bei so Youngster auch noch ein wenig auf die Bremse treten, die dann auf großer Bühne gegen die Stars plötzlich super aussehen, weil man muss schon immer da auch gucken, lag es vielleicht auch ein bisschen am Gegner, weil Djokovic hat sich da in den ersten 1,5 Sätzen schon ein bisschen gesucht noch, fand ich, und Basavaretti hat das großartig gemacht, aber Djokovic hat ihn auch ein wenig gelassen und wer erinnert sich noch an Dino Prismic im Vorjahr, da war es ja exakt das Gleiche und ich weiß nicht, hast du seitdem nochmal den Namen gehört irgendwie? Größer.
Nee, stimmt, ja.
Deswegen, aber zu Djokovic kurz noch, ich zweifle nicht an seinem Peak-Level. Ich bin gespannt, ob er es noch schafft, das über Best of 5 gegen die Besten durchzuziehen. Weil da hat er gefühlt doch immer so Auszeiten, die er gerade braucht. Und Olympiafinale war die eine Ausnahme im Vorjahr, aber das waren eben nur zwei Sätze, muss man auch sagen. Was ihm helfen kann, was er auch brauchen wird, ist sein Aufschlag. 37 Asse in zwei Matches ist nicht schlecht. Also er braucht diese kürzeren Punkte. Und zu seinem zweiten Match gegen Faria kannst du ja mehr sagen, da du es kommentiert hast. Ich habe nur einen Hinweis, weil ich habe gehört, wie du völlig richtig auf den unglaublichen Tiebreak-Rekord von Djokovic hingewiesen hast. Nur seine Bilanz bei den letzten 8 Tiebreaks lautet tatsächlich 3-5. Also den Nimbus der Unbesiegbarkeit hat er dort ein wenig verloren, finde ich.
Sehr aufmerksam von dir. Ja, stimmt. Ich habe das einmal mit einfließen lassen, dass es mal diese Phase gegeben hat, in der er wirklich im Tiebreak, da haben wir hier auch viel drüber gesprochen, wirklich unbesiegbar war. Das ist nicht mehr ganz so. Ja, ansonsten hast du schon viele Dinge gesagt. Ich finde eigentlich bei Djokovic gefühlt in diesen ersten Runden erstmal alles wie immer. Der hat Schwankungen, der lässt mal einen Satz, der hat jetzt hier 2x4 Sätze gespielt. Natürlich ist immer noch neu und frisch irgendwie so diese Kombination mit Murray. Das ist immer noch ein Thema, ja, worüber man gerne spricht, was man gerne beobachtet. Ja, wir würden gerne noch etwas mehr dazu hören, das geht nun mal nicht. Aufschlag völlig richtig erkannt von dir, hat er auch selbst gesagt auf der Pressekonferenz, der hat sehr gut funktioniert, vor allen Dingen über die Einstandseite nach außen. Heute in seiner zweiten Runde hat er auch einige Asse serviert, das war wirklich gut, aber genau, die zentrale Frage ist, wie ist es dann, wenn wirklich irgendwann die Besseren kommen und kann er da dann wirklich nochmal so mithalten oder nicht? Also zuzutrauen ist es ihm natürlich schon, aber ja, mögliches Viertelfinale gegen Alcaraz wäre natürlich ein Hammer, das würde ich mir sehr gerne anschauen. Dann der Blick rüber in die andere Hälfte, dein bisheriger Eindruck zu Jannik Sinner. Glaubst du, dass dem jemand bis zum Finale überhaupt irgendwie gefährlich werden kann?
Schwierig. Also erstmal zur ersten Runde. Das war mit Chari durchaus eine der kniffligsten Auslosungen, die er hätte kriegen können, finde ich. Bilanz ist auch 1-1 gewesen, wobei die eine Niederlage natürlich länger zurückliegt. Aber er hat auch vergangenes Jahr in Peking, er ist in Topform, hat Chari auch einen Satz gewonnen. Also der ist schon ein Spieler, der von seinem Können eigentlich bei Grand Slams gesetzt sein sollte und war es ja vor gut 7 Monaten noch, glaube ich, die Nummer 16 der Welt. Also er gehört eigentlich ein bisschen höher gerankt, als das er zurzeit ist. Die Leistung von Sinner war sicher auch noch nicht Peakform, da fand ich Alcaraz stärker. Trotzdem war es sein erstes richtiges Match in der Saison und das hat man teils eben auch noch ein bisschen gemerkt. Aber dennoch ist das halt ein Grundniveau, was er einfach auch ohne viel Matchrhythmus abrufen kann. Das ist so hoch, dass selbst so ein gefährlicher Spieler wie Chari da nicht mal einen Satz holen kann. Also Sinner hat im ganzen Match nicht einen Break kassiert. Klar war es 2 Sätze sehr eng, Tiebreak jeweils. Trotzdem gibt es keinen Spieler momentan, wo ich weniger Zweifel habe, dass der diesen Tiebreak gewinnt als Sinner. Also allein der erste Satz, wenn du den anguckst, Chari schlägt da 21 Winner, spielt super Tennis, versucht alles, aber Sinner gibt ihn halt kaum Fehler und spielt dann im Tiebreak einfach mal 5-7 Minuten sensationell gut und schon ist es sein Satz. Ja, und das ist diese Stärke, die Sinner gerade ausmacht, dieses Grundniveau, was er hat, das reicht, dass er gegen 90% der Konkurrenz nicht mal einen Satz verliert. Und diese Form, diese wirklich, auf die er sich abrufen kann, die sehe ich momentan so in der Form auf keinen. Die anderen haben doch eher Schwankungen drin, größere. Klar sieht es oft weniger spektakulär als bei Alcaraz aus, aber das finde ich trotzdem beeindruckend. Und ja, ich weiß eben nicht, wer in seiner Hälfte wirklich überhaupt dieses Basislevel von Sinner erreichen kann. Klar, am ehesten fallen einem da vielleicht Fritz und Medvedev ein. Beide haben aber eine Albtraumbilanz in letzter Zeit. Also Medvedev hat von den letzten 9 Matches 8 verloren. Und Fritz hat im letzten Jahr trotz seiner starken Form alle 3 Matches verloren und dabei nicht einen Satz gewonnen. Aber hier übergebe ich dann mal an dich zurück. Vielleicht hast du ja noch wen anders auf der Rechnung und lass uns doch gern wieder so ein kleines Power-Ranking machen mit den Top 5. Wie würdest du sie denn ranken?
Ja, okay, machen wir. Fand ich gar nicht so schlecht die letzten Male, als wir das gemacht haben. Also von 5 in Richtung 1, so ziehe ich das auf. Meine Nummer 5 passt zu dem, wer da oben vielleicht Sinner irgendwie noch gefährlich werden kann. Ich habe Alex de Minaur mit dem Heimvorteil. Also wenn es im Viertelfinale auf Sinner dann kommt, glaube ich zwar nicht, dass er das am Ende gewinnt, aber ich schaue ja meistens irgendwie so, dass ich auf 5 irgendwie einen Viertelfinalisten habe und dann gucke ich, wer kommt vielleicht irgendwie ins Halbfinale, aber da bin ich mal gespannt, was der noch so reißen kann. Auf der 4 habe ich Taylor Fritz, zum Glück nicht in der Hälfte von Sascha Zverev, das ist schon mal ganz gut. Der ist ja in dem Viertel mit Medvedev. Medvedev hat ja nun total gestruggelt. Wobei man den auch nicht, also wissen wir alle, ne, dass der auch im nächsten Spiel wieder ganz anders spielen kann.
Jetzt bin ich aber gleich richtig gespannt, wen du rauslässt von den 4, die ich erwartet habe.
Ja, das ist nämlich genau jetzt die Frage. Fragt ihr euch zu Hause vielleicht auch schon. Irgendeiner passt da jetzt ja nicht mehr rein. Ich habe auf 3 Carlos Alcaraz. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass der gegen Djokovic im Viertelfinale gewinnt, wenn es dazu kommt. Also glaube ich echt, wenn die gegeneinander spielen, dann ist Alcaraz da und dann weißt du jetzt auch schon, wen ich eben rauslasse. Ich habe auf der 2, ich bin da ein bisschen langweilig nach Setzung, ist mir danach dann aufgefallen, auf der 2 habe ich Alexander Zverev, weil, das haben wir eben noch gar nicht so richtig erwähnt, ich finde, es haben sich einfach auch viele Sachen verändert. Das ist ja auch in den Sendungen teilweise analysiert worden. Die Position, Meter oder noch weiter vorne mittlerweile, der Treffpunkt, er ist nicht mehr der ganz defensive Spieler. Das, was viel gefordert worden ist, hat er umgestellt. Er hat seinen Schläger ja im letzten Jahr nochmal gewechselt, hat die Beseitungs-, also die Härte gewechselt, beseitet viel, viel weicher mittlerweile. Also er hat schon einige Anpassungen gemacht. Momentan läuft es richtig gut, aber auf der 1 habe ich Jannik Sinner. Und in Klammern habe ich mir da reingeschrieben, hier in meinem kleinen Skript, Sinner halt.
Okay. Also ich habe so ähnlich, aber ich habe jetzt, ich habe schon bei Platz 5 zwischen zwei Namen überlegt, Fritz und Medvedev. Ich verstehe, dass du Medvedev da völlig rausgelassen hast, aber Australien hat ihm halt schon immer ganz gut gelegen, war zu 22 im Finale, war letztes Jahr im Finale. Klar, jetzt gegen die Nummer 418 aus Thailand hat er doch ein wenig zu viel Quatsch gemacht und bei ihm würde ich mir echt Best of Three bei den Herren in den ersten Runden wünschen, weil das geht mir schon manchmal auf den Keks, wie sehr da teils rumgespielt wird, weil man weiß, okay, man hat eh noch ewig Zeit und so ein Satzverlust, wenn so ein großer Name einen Satzverlust hat, denkt man oft nicht mal, dass da irgendwas passieren kann. Das finde ich dann ein bisschen schade. Aber ich, auch wenn ich ihn jetzt nicht unter die Top 5 habe am Ende, sollte man ein Auge auf ihn haben, weil er ist vor kurzem jetzt zum zweiten Mal Vater geworden, das kann auch beflügeln. Und bei allen Dingen, die er jetzt in der ersten Runde nicht gut gemacht hat, er hat überraschend gut serviert wieder. Also 24 Asse und viele Ausschläge an die 200 km/h, das habe ich auch schon wenig länger nicht bei ihm gesehen. Trotzdem habe ich auf 5 Fritz. Das sieht einfach so solide aus, was der spielt gegen Brooksby, der ein unorthodoxes Spiel hat und das kann auch tricky werden, aber da ist Fritz einfach drüber gewischt. Das war wirklich sehr souverän. Sein einziges Problem ist, dass sein Level für Sinner, Alcaraz und Djokovic einfach nicht reicht. Die sind wirklich, die bringen ihn einfach dazu, zu bewegen und auch wenn das bei ihm besser geworden ist, ist das immer noch ein Problem am Ende. Dennoch bin ich sicher, du hast auch schon erwähnt, dass meine Nummer 4 froh ist, dass er nicht in der Hälfte von Fritz ist. Das ist Zverev. Ich weiß, bei mir ist das Power-Ranking immer eher so, ich gehe danach, wer für mich am ehesten einen Sieg gewinnen kann und nicht, wer im Halbfinale steht. Deswegen, bei mir können 1, 2, 3 nicht alle im Halbfinale landen. Das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Ich habe Zverev an 4, obwohl er mit Alcaraz die beste Form bisher gezeigt hat oder die besten Leistungen. Trotzdem ist es halt so, ich muss es bei Zverev sehen, dass er das gewinnen kann. Ich muss es in den großen Matches sehen. Wir haben so oft, Zverev sah so gut aus in den ersten Runden. War früher nicht immer so, aber in letzter Zeit war das so. Und dann kommt doch dieses eine Match, wo dann wieder alles zusammenfällt und er zu passiv ist. Und bring es trotz des besseren Draws gerade noch nicht übers Herz, will ich nicht sagen, aber ich schaffe es gerade noch nicht, ihn über einen 24-maligen Grand-Slam-Sieger zu setzen, der halt 10-mal auch in Australien gewonnen hat. Deswegen, auch wenn ich dort mehr Stolpersteine im Draw sehe, zum Beispiel jetzt in Runde 3, da war es ja die große Frage, für Djokovic trifft er erneut auf Opelka, der ihn ja in Brisbane geschlagen hatte, oder halt jetzt auf Mahac, was ich nicht ungefährlicher finde, weil ich glaube nicht, dass Opelka das über Best of Five gelungen wäre gegen Djokovic.
Ja, wolltest du auch gerade sagen, ne? Hat letztes Mal gewonnen. Ja.
Genau, in Genf hat er ihn geschlagen und wenn der Körper hält, das ist bei Mahac manchmal ein Problem, dann kann der auch gefährlich werden. Und ich kann mir bei Djokovic eigentlich nicht vorstellen, dass wenn die anderen nicht patzen, dass er back-to-back-to-back Alcaraz, Zverev und Sinner schlägt. Das halte ich für sehr schwer. 2 ist Alcaraz. Auch wenn er bisher am stärksten aussieht, hat er halt doch dieses Draw-Schicksal wie Djokovic, das ihm Kräfte rauben wird. Und ja, 1, ich kann nicht auch kurz machen wie du, das ist Sinner. Der wirkt in wichtigen Momenten einfach unantastbar, gerade auf Hartplatz. Und sieht auch bisher auch nicht so aus, als würde ihm das ausstehende WADA-Urteil, wo er jetzt den Termin kennt Mitte April, dass ihn das irgendwie aus der Ruhe bringt.
Sinner halt. Ne? Ja. Also vielleicht können wir die Episode so nennen. Nee, du überlegst ja immer so schöne Titel. Da lasse ich dir mal freie Hand. Das machst du sehr gut. Okay, dann haben wir das mit dem Power-Ranking bei den Herren durch. Bevor wir dann vielleicht gleich natürlich auch rüberschauen auf die Frauen, lass uns noch mal über so bisherige Überraschungen sprechen. Ich meine, du hast eben was Interessantes gesagt mit Youngsters, die dann gegen gute Leute spielen und dass du vielleicht noch mal hier und da ein bisschen auf die Bremse drücken willst. Gilt das denn auch für Fonseca? Denn die Leistung von dem jungen Brasilianer gegen Rublev, die war schon, ja, also weiß ich auch nicht, was ist das richtige Wort, outstanding irgendwie. Die war schon sehr besonders.
Ja, und nein, es gilt für Fonseca nicht. Ich erkläre aber auch warum. Also nicht, weil er in meinem Draft-Team ist, auch wenn ich mich wohl nicht oft genug dafür bedanken kann, dass ich die Chance
Ach
bekam, ihn
ja,
abzugreifen.
stimmt.
Ja, danke dir nochmal.
Ja, gerne.
Aber ich habe ihn einfach schon öfter spielen gesehen gehabt und das war jetzt kein, okay, der hat jetzt nichts zu verlieren gehabt und hat befreit aufgespielt. Der Junge spielt wirklich fast immer so. Also er hat halt auch Qualitäten, die so besonders und herausstechend sind, was es für mich einfach leichter macht, sich den in der Weltspitze vorzustellen, als wenn jetzt jemand sich als Kopieversuch von Djokovic da versucht. Das ist auch gut, aber die Kopie ist meistens schlechter als ein Original. Und Fonseca wirkt im Kopf halt so klar. Er weiß, was er will. Er hat nach seinem Sieg bei den Next-Gen-Finals zum Beispiel sich null drauf eingebildet, ist danach erstmal zum Challenger nach Canberra gereist, hat da auch extrem fokussiert gespielt und den ohne Satzverlust gewonnen. Also das keine Allüren irgendwie. Nee, Challenger nimmt der genauso ernst und fokussiert wie ein Grand Slam. Und dann reist er dort zu Quali und fegt einmal komplett über alle drüber. Also nur Alcaraz hat als männlicher Teenager in den letzten 25 Jahren weniger Spiele abgegeben, um sich für ein Hauptfeld zu qualifizieren. Also das sagt schon was. Und ja, und gegen Rublev sein erstes Grand Slam Hauptfeldmatch überhaupt, sein erstes Best of Five Match überhaupt. Und das war mit das beste Grand Slam Debüt, was ich je gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Lag natürlich auch daran, dass er einen großen Namen hatte, wo er dann auch glänzen konnte. Aber er hat halt diese Coolness gepaart mit dem absoluten Willen. Auch das Gespür, wenn er nochmal einen drauflegen muss, wie wir ja im ersten Tiebreak gegen Rublev gesehen haben. Also die Vorhand ist der absolute Wahnsinn. Also die eine war ja mit 181 km/h die schnellste des Turniers. Auch im Schnitt über 130 km/h schnell. Das sind einfach Alcaraz-Werte. Und der erinnert mich dann jetzt schon, nicht sein ganzes Spiel, aber so diese Schläge, diese Vorhand schon ein bisschen an Alcaraz, weil das auch solche Wow-Momente sind, wo dann wirklich auch die Zuschauer und du dir denkst, boah, was macht der da? Und auch dieser Aufschlag ist stärker, als ich ihn eigentlich noch in Erinnerung hatte vom letzten Jahr. Also der zweite oft über 180 km/h geschlagen, auch in wichtigen Momenten. Netzspiel ist auch vielversprechend. Also er hat wirklich das Paket, ein ganz großer zu werden, auch auf verschiedenen Belegen, weil er ist ja als Brasilianer auch auf Sand zu Hause. Und
Also
eins
ich finde
noch,
es ja. ich finde es sehr immer so unheimlich, wenn beides zusammenkommt. Also
Ja.
diese Körperlichkeit, die Kraft, die Power und dann aber wahrscheinlich auch das Mindset, weil sonst kannst du nicht in so einem großen Match da gegen Rublev mal eben so gewinnen. Also das muss da oben im Kopf schon auch funktionieren. Das finde ich beeindruckend.
Definitiv. Und ich wollte auch nur noch eins sagen, Darren Cahill, also der Coach von Jannik Sinner, hat den auch gefragt, wo er von Secker am Ende des Jahres sieht. Und Sinner meinte daraufhin Top 25. Also das wäre schon ein riesiger Sprung von 145. Wenn das passiert, habe ich auch verdammt gute Karten. Also ich hoffe, Sinner behält recht. Aber man darf jetzt auch nicht überdrehen natürlich. Also trotz allem Lobhudelei. Der Junge wird auch noch, wie jeder andere Teenie, Niederlagen kassieren, auch mal eine überraschende. Aber wie du auch gesagt hast, der hat einfach alle Anlagen. Und ich glaube schon, Becker hat es, glaube ich, auch gesagt, Star is born, das hat man schon gesehen. Und wenn ich 4, 5 Jahre vorausdenke, halte ich es auch, sofern er gesund bleibt, für gut möglich, dass sich erst da mit Alcaraz und Sinner eine neue Top 3 formt.
Ja, ich merke mir mal eben den 15. Januar, dass wir dann, also ich finde das immer so spannend, ne? Wir haben dann irgendwann darüber gesprochen, du ja schon vor mir, dass du Alcaraz gesehen hast, wie der hochkommt und dann, die sind jetzt längst da und jetzt kommt vielleicht so der nächste. Das kann ja durchaus sein. Also sehr, sehr
Ja.
spannend. Und auf der anderen Seite, so Richtung Enttäuschung, ich meine, was ist zum Beispiel mit Nick Kyrgios? Viele Australier haben natürlich gedacht, oh, der kommt jetzt nochmal und so. Und jetzt hat er verloren in drei knappen Sätzen. Und dann kam danach die Ankündigung auf der Pressekonferenz. Ja, kann schon gut sein, dass das vielleicht mein letztes Einzel gewesen ist bei den Australian Open. Was denkst du darüber? Bist du traurig, dass du ihn da nicht mehr siehst? Oder ja, du lachst schon. Wie siehst du es?
Ich wäre ähnlich traurig, wenn du mich jetzt oder mir jetzt gesagt hättest, hey, schlechte Nachrichten, die 6-Tage-Woche kommt doch nicht. Also nein, im Ernst. Es hätte vor 5, 6 Jahren noch anders ausgesehen, aber seitdem ist viel passiert. Kyrgios hat viel Unsinn von sich gegeben und auch getan. Also damit meine ich auch Dinge außerhalb des Courts. Und mir geht es jetzt nicht darum, dass er das Dopingsystem im Tennis kritisiert. Das hat Djokovic auch. Und das, wenn man mir zugehört hat, habe auch ich da schon Bedenken geäußert. Dafür habe ich Verständnis. Nur die Art und Weise, wie er es tut. Wie er schon fast kranken Menschen, die bewusst versuchen, andere Konkurrenten ihres Lieblings systematisch zu zerstören, noch eine größere Plattform bietet, wie er sich immer als Opfer hinstellt und erzählt, wie sehr er unter Mobbing gelitten hat. Und dann betreibt er das aber selbst auf übelste Art und Weise. Und er schreckt nicht mal davor zurück, einem 16-Jährigen, Also ein einmaliges Erlebnis mit der Nummer 1 zu trainieren, der hat sich riesig gefreut. Und das muss er dann auch noch madig machen und drunter 3-4 Kommentare absetzen, damit er wieder im Mittelpunkt steht. Und als es dafür dann Gegenwind gab, gab sofort wieder der Standardausweg von ihm, ja, war doch alles nur ein Witz. Und naja. Es gefühlt hat alles nur ein Witz, wobei ich ihm sogar zustimme, alles, was Kyrgios tut, ist wirklich ein Witz. Also seine Leistung in Runde 1 war auch ein Witz für mich. Also es hat das gezeigt, was Andy Roddick gesagt hat. Nick Kyrgios ist gerade kein Profi-Tennisspieler mehr, sondern ein Tennis-Influencer. Mhm. Ich bin überzeugt, dass ihm Likes auch gerade wichtiger sind, als Tennis-Matches zu gewinnen. Und die Zuschauer, die Kyrgios zum Tennis bringt, die brauche ich nicht, weil die bleiben nicht. Die kommen nur für seine Matchen. Und ich habe es wieder gegen Fernley mir dann dritten Satz ein bisschen angeguckt. Es ist die unsportlichste Art, die dann wirklich jeden Doppelfehler lautstark bejubelt und versucht, ihn beim Aufschlag rauszubringen. Es ist wirklich, ich brauche die nicht. Und daher vergessen wir ihn einfach und ich komme trotzdem noch zu einem relevanten Tennisspieler, auch wenn er gerade eine schwere Phase durchmacht, Stefanos Tsitsipas. Ja. Zu seiner Ehrenrettung war Alex Mickelson auch ein maximal undankbarer Auftaktgegner, muss man schon sagen. Vor allem, wenn man das Matchup auch ansieht, das ist halt relativ gute Rückhand gegen eine miese von Tsitsipas. Und das hat das Duell auch entschieden. Also Tsitsipas hat zwar selbst gesagt, er hat sich in den vergangenen Jahren verbessert. Da frage ich mich ein bisschen, wo. Also da musst du schon sehr genau hinsehen, um das zu sehen. Also die Rückhand und der Return ist für mich kein Deut besser als noch vor 3 Jahren. Und ihm fehlt halt jetzt noch jegliches Selbstbewusstsein. Das siehst du in jedem Moment. Also selbst als Mickelson Nerven gezeigt hat, hat er im vierten Satz nicht nutzen können. Und es ist ein kleiner Tiefpunkt. Er muss jetzt einfach schleunigst die Torweg kriegen, weil wenn das einmal in einem Jahr auf Sandplatz nicht gut geht, dann fliegt der schnell aus den Top 20 oder gar Top 30 raus. Und das ist gefährlich, wenn er dann nicht mal mehr gesetzt ist.
Übrigens gab es von Tsitsipas, weil du den jetzt angesprochen hast, was Interessantes von der Pressekonferenz. Der hat nämlich gesagt, als er damals richtig nach oben gekommen ist und richtig gut war, so 2018, so den Bereich hat er da genannt, da war das Spiel noch nicht so physisch, wie es heute ist. Also er sagt auch, da hat sich ganz viel getan. Er hat damals mit seinen Möglichkeiten Leute wie Novak Djokovic geschlagen und musste da jetzt nicht unbedingt genau so viel Intensität bringen, wie er es dann heute gegen viele Leute bringen muss. Also das finde ich so spannend, so wenn man in diese Richtung denkt, wie sich Tennis verändert und weiterentwickelt. Und jetzt kommt so zum Beispiel, passt auch zu dem Fonseca, über den wir gesprochen haben, dass das einfach gefühlt noch mal mehr Power ist. Fällt mir gerade noch ein.
Ja.
So, dann der Wechsel rüber zu den Frauen. Lass uns über die ersten Eindrücke von den wirklich großen Namen sprechen. Sabalenka bislang ohne Satzverlust, tanzt viel, wie wir das von ihr kennen, fühlt sich, glaube ich, gut, ist gut drauf. Świątek, erste Runde gegen Siniakova, ist ja auch nicht so leicht, habe ich so gedacht, weil das ist eine mit Touch, die ist ja nun eine der besten Doppelspielerinnen, die wir da so haben, aber ist Świątek durchgekommen. Coco Gauff, erst gegen Kennen, auch nicht so einfach, also einfach ein namhaftes Duell für Runde 1 und dann gegen Boric, etwas Mühe im zweiten Satz, hat sich aber auch durchgekämpft. Also die drei sind erstmal weiter mit dabei.
Ja, und Sabalenka und Gauff hatten schon eine Schrecksekunde, jetzt in Runde 2 zu überstehen, hatten wirklich auch ein wenig Glück, beziehungsweise es auch den Nerven der Gegnerin zu verdanken, dass sie da nicht in Satz 3 gemusst haben. Bei Gauff habe ich den zweiten Satz gegen Jody Burridge auch vorhin live sehen können und das war schon teils sehr zögerlich und nicht, wie ich sie zuletzt gesehen habe. Also auch im zweiten Satz wieder allein 6 Doppelfehler. In Runde 1 hat sie sogar 9 geschlagen. Also ich dachte wirklich, dass sie das mit der veränderten Griffhaltung, so hat es ja auch gewirkt die Wochen zuvor, ein wenig in den Griff bekommen hat. Aber es ist wohl doch auch eine Nervensache, weil kaum ist sie wieder bei Grand Slams zurück, geht schon wieder los. Klar, am Ende konnte sie sich auf ihre Defensive verlassen und auch ein bisschen die Nerven, die Burridge dann verlassen haben. Die hat er sogar bereits zum Satzgewinn aufgeschlagen, aber trotzdem, Gauff wird sich deutlich steigern müssen, wenn das hier noch viel weitergehen soll. Sabalenka hat im zweiten Satz Schwankungen, aber auch gegen eine frech ausspielende Busas Manero, die hat das ganz gut ausgenutzt, aber am Ende dann doch ein bisschen, als es dann auch da zum Satzgewinn ging, kamen dann doch ein paar Doppelfehler und leichte Fehler und Sabalenka hat dann doch nochmal die Kurve gekriegt. Trotzdem, also die beiden haben hier schon ein paar kleinere Probleme gezeigt, aber ohne jetzt irgendwie eine extra Runde drehen zu müssen. Jetzt wartet auf Sabalenka ja ein bisschen Schlagabtausch mit Tausen. Die ist auch gut drauf. Da hatte Tatjana Maria null Chance. Aber in Sachen Beweglichkeit hat die doch immer noch Defizite, auch gegen eine Sabalenka. Und Gauff hat jetzt Fernandes und dann könnte sogar Osaka warten. Also das könnte natürlich schon ein interessantes Match werden. Mal gucken. Świątek noch kurz, weil du sie auch erwähnt hast. Da waren die Fragezeichen doch ein wenig größer vor Turnierstart. Gerade auch nach der Niederlage beim United Cup gegen Gauff und auch so ein paar kleine Verletzungssorgen. Aber ich finde auch ihr erster Auftritt gegen Du hast schon gesagt, eine knifflige Gegnerin mit Siniakova, echt überzeugend. Hat jetzt mit Stramkova aber die nächste knifflige Aufgabe. Und danach könnte Raducanu oder Anisimova, die jetzt beide auf dem aufsteigenden Ast sind, warten. Also ihr Weg in den ersten Runden finde ich echt tricky. Also wenn sie da durchkommt, dann traue ich ihr viel zu. Trotzdem für sie ist natürlich gut, dass Sabalenka und Goff in der anderen Hälfte sind und sie nicht beide besiegen muss, weil Goff hat jetzt zweimal in Folge Swiatek auf Hartplatz geschlagen. Also die Vorhand hat sie auch ein wenig stabilisiert. Insofern sieht es so aus, als hätte Goff was gefunden gegen Swiatek, was ihr zumindest auf schnellerem Hardcourts hilft. Und ja, klar, Rybakina ist noch in Swiateks Hälfte, aber um die rum ist natürlich gerade viel Chaos. Ist ein bisschen schwer vorherzusagen bei der.
Würdest du denn, das, weil du sie gerade ansprichst, Rybakina, also vor einiger Zeit hätte man sie nicht als Dark Horse bezeichnet. Würdest du die jetzt als Dark Horse bezeichnen, momentan?
Ja, wahrscheinlich schon. Einfach auch, weil das Ganze um sie drum noch. Und ja, das letzte Jahr waren auch so viele Fragezeichen, Verletzungen, dann mit ihrem Trainer hin und her. Also wahrscheinlich trifft es gerade gut, weil von ihren Fähigkeiten kann sie es absolut gewinnen. Sie hat die. Wahrscheinlich, wenn sie ihr Peak-Level erreicht, schlägt sie wahrscheinlich sogar keine auf Hartplatz. Nicht mal Sabalenka, aber das ist halt die Frage. Da kann halt auch jederzeit ein Match kommen, wo dann einfach nichts geht.
Naja, und du hast eben gesagt, jemand geht mit Fragezeichen in dieses Turnier rein und das zählt für sie auch auf jeden Fall. Lass uns dieses ganze Thema mit ihrem Coach, mit Stefan Vukov, noch einmal aufmachen. Ich versuche das einmal zusammenzufassen, weil da ist wirklich viel passiert und da müssen wir jetzt eben schauen, inwieweit das jetzt ihre Leistung beeinflussen wird. Also Vukov, der ist eigentlich seit 2019 an der Seite von Rybakina. Es ist ein impulsiver Typ. Das ist einer, der von außen immer viel mit reingibt, der teilweise schreit, der für sein Verhalten viel kritisiert worden ist und Rybakina hat ihn während dieser ganzen Zeit eigentlich immer in Schutz genommen, sich dann aber doch von ihm getrennt. So, und dann kam irgendwann die Nachricht, dass Goran Ivanisevic der neue Mann sein soll im Team. Da haben dann erstmal viele gedacht, Mensch, das könnte passen. Ivanisevic natürlich ein super Aufschläger gewesen, Rybakina eine sehr gute Aufschlägerin. Und jetzt soll wohl Stefano Vukov wieder zurückkommen ins Team. Das geht aber nicht so richtig, weil der von der WTA zwischendurch suspendiert worden ist. Also der bekommt auch keine Akkreditierung, der kommt eigentlich gar nicht auf den Court, wie die anderen Coaches alle auf den Court kommen. Also kannst du mal versuchen, das so ein bisschen einzuordnen aus deiner Sicht, weil letztendlich ist es jetzt dann so gewesen, dass Ivanisevic dabei gewesen ist bei dem Match und Vukov ist erstmal da nicht gesehen worden, richtig?
Ja, genau. Also deswegen kurz sportlich fange ich an mit dem ersten Auftritt. Der war echt stark, 6-1, 6-1 gegen ja, eine talentierte, aber unerfahrene Australierin. Ihr Jaw ist halt auch sehr gut. Also sie hat mindestens bis zum Achtelfinale keinen großen Namen. Danielle Collins ist auch nicht mehr in der Topform der ersten Saisonhälfte vergangenen Jahres. Klar, Madison Keys ist vielleicht noch eine gefährliche Gegnerin, die gut drauf ist. Aber eigentlich sollte Rybakina ins Halbfinale marschieren. Nur wenn man weiß, wie schon erwähnt, wie halt ihr vergangenes Jahr schon lief und jetzt wieder dieses Chaos rund um Ivanisevic und vor allem halt auch um Vukov, wie du erwähnt hast schon, was halt Ivanisevic auch völlig auf den falschen Fuß erwischt hat und wo halt wirklich die Gefahr bestand, dass dann sie gar keinen Coach plötzlich hat. Also es ist schon ein bisschen bizarr auch und ja, dass dann die WTA einschreiten musste und sagen, hey, Vukov ist gesperrt, weil sie ihn plötzlich wieder zurückholen wollte und manche sagen auch, manchmal müssen andere dich schützen, wenn du es nicht selbst kannst. Also das ist schon alles, sie sagt ja selbst und er auch, hey, da ist nie was vorgefallen, aber es ist schon ein bisschen zwielichtig, finde ich. Und es ist halt für mich, klar, Ivanisevic scheint jetzt erstmal beruhigt zu sein, aber für mich ist das schon so ein Pulverfass, was jederzeit hochgehen kann, wenn sich Vukov doch wieder meldet oder doch ein bisschen mehr einwischt. Ivanisevic traue ich dann auch zu reagieren, dass er dann sagt, nee, ohne mich. Deswegen, also das ist gerade wirklich eine knifflige Situation, wo schwer vorherzusagen ist, wie das da weitergeht.
Ja, müssen wir auf jeden Fall mal drauf achten, wen die Regie dann da vor Ort einfängt und ob er dann doch plötzlich irgendwo vielleicht mal zu sehen ist. Dann, ich habe eben angefangen mit dem Power-Ranking bei den Männern, dann fang du doch an bei den Frauen.
Gut, ich fange aber jetzt ausnahmsweise mit 4 an, die 5 überlege ich mir gerade noch, weil ich glaube wirklich, dass die 5 die Frage ist. Also 4 würde ich nämlich, um damit direkt weiterzumachen, Rybakina dann auch sagen, der Jaw ist super, aber wie gesagt, zu viele Fragezeichen rund um dieses Chaos. Und 3, ja, also wie gesagt, auch das, ich sehe das Power-Ranking immer ein bisschen anders oder interpretiere das anders. Bei mir geht es nicht darum, wer ins Finale kommt, sondern wer am wahrscheinlichsten gewinnen kann. Deswegen habe ich Swiatek tatsächlich an 3, weil ich sehe sie in einem möglichen Finale, egal ob es gegen meine Nummer 1 oder Nummer 2 ist, als leichte Außenseiterin zurzeit, weil die anderen einfach vor den Australian Open stärker performt haben. Und Świątek spielt jetzt zum 6. Mal die Australian Open und hat es noch nicht, oder beziehungsweise ein einziges Mal hat sie es über das Achtelfinale hinaus geschafft. Also es war bisher nicht ihr Turnier. Deswegen, und ich habe die Stolpersteine schon erwähnt, die jetzt erstmal warten. Ich hätte vor Turnierstart sogar Goff an die 1 gepackt, vielleicht, muss ich sagen, weil ihr wisst ja, ich habe diese Bold Prediction Ende vergangenes Jahres geäußert, dass Goff am Jahresende sogar die Nummer 1 der Welt ist. Ich glaube auch, dass sie im Matchup mit Sabalenka ganz gute Karten hätte, sofern ihr Aufschlag sie nicht komplett verlässt und sie eben wieder, es hat sie ja schon mal gemacht, 10, 15 Doppelfehler schlägt. Nur es geht halt schon wieder los mit den Doppelfehlern und auch der etwas kniffligere Draw mit Osaka, auch die lassen sie mich doch eher an Nummer 2 packen und Sabalenka an 1, weil die hat natürlich ihr letztes Match bei den Australian Open 2022 verloren, also das ist eine Weile her, ja, und wirkt einfach so souverän in Australien. Und dann muss ich die 5 noch kurz überlegen, also Andreeva hat sich ja heute durchgezittert, aber ich glaube, ihr Aufschlag ist zu schwach, um Sabalenka wirklich gefährden zu können in einem möglichen, ich glaube, Achtelfinale ist es. Kies und Pegula sehen bisher sehr stark aus, muss ich sagen. Bei Paolini werde ich dann wieder nächste Woche bereuen, dass ich sie unterschätzt habe, aber da dürft ihr euch dann nächste Woche drauf freuen. Ich nehme tatsächlich Osaka an 5, weil die hat es auf Grand Slam-Bühne einfach schon mal gezeigt, früher in der Vergangenheit, die weiß, wie es geht, und die hat halt jetzt doch 2 beeindruckende Siege gegen Garcia und heute Nacht gegen Carolina Muchova auch eingefahren, und mit dem Selbstvertrauen jetzt und diesem starken Aufschlag kann sie halt wirklich für alle gefährlich werden, deswegen packe ich sie einfach mal an 5. Und du,
ja, deine... Okay, also Muchova hat übrigens den ersten Satz gewonnen mit 6-1, ne? Das war ganz deutlich, und dann dreht Osaka das noch, ich habe das nur so im Augenwinkel verfolgt. Aber ja, kann ich auch irgendwie verstehen. Also ich habe auf Platz 5 2 Namen. Ich weiß, das darf man nicht, aber ja, naja gut, die spielen, glaube ich, gegeneinander. Marta Kostyuk, Paula Badosa. Ich glaube, die treffen noch jetzt aufeinander, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Die habe ich auf 5 gesetzt. Ich glaube aber, dass die Siegerin dann an Coco Gauff scheitern wird, weil das ist nämlich der Bereich in der Auslosung, wo die sich alle tummeln. Dann habe ich auf 4, das wird dich jetzt vielleicht überraschen, Katie Bolter.
Ich dachte jetzt Laura Siegemund, aber okay.
Ja, zu der kommen wir auch gleich noch. Bisschen fies eigentlich, dass ich da jetzt so laut lache, weil das war wirklich ein außerordentliches Spiel von ihr. Aber dass es dann wirklich für ganz weit vorne reicht, das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Katie Bolter, die hat einen guten Start gehabt in das Jahr, hat jetzt ihre erste Runde hier ganz knapp gewonnen, hat vielleicht den Bonus irgendwie, dass sie jetzt auch halbe Australierin ist, mittlerweile ja verlobt mit Alex de Menor, kriegt da viel Support. Ja, ich habe einfach gedacht, ich probiere mal was aus.
Ja, finde ich gut.
Hab die an 4 gesetzt, genau. Hab dann auf Position 3 Coco Gauff, weil eben dieses schwierige Viertel mit Osaka, mit Kostyuk, Badosa, je nachdem, wer da so durchkommt, kann möglicherweise auch was schief gehen. Ich habe auf 2 Iga Świątek und ich habe auf 1 auch Sabalenka dann.
Ja, also mein Bolter und de Menor gewinnen ja immer nur zusammen, muss man sagen. Also die gewinnen immer in der gleichen Turnierwoche, deswegen... Also wenn die beiden am Ende zusammen gewinnen, das wäre schon lustig. Das würde ich feiern.
Stimmt. Okay, jetzt ist der Name gerade schon gefallen. Lass uns noch auf die deutschen Spielerinnen und Spieler gucken. Wir können gerne mit Laura Siegemund anfangen. Zweisatzerfolg gegen Jim Wenjang. Das ist, sie ist die Nummer 5 der Welt. Ich habe gerade über Social Media was gesehen, dass das gerade bei den chinesischen Kolleginnen und Kollegen dann medial ganz schön was ausgelöst hat. Da war viel Getummel um sie herum. Das ist ein Hammer, dass die jetzt hier rausgeht.
Ja, und Siegemunds Leistung einfach nur Weltklasse, unglaublich. Also ich habe ihr 10% Siegchance gegeben, weil es gibt so ein paar kleine Fragezeichen oder gab es rund um Qin Wensheng vorab. Ich hätte die auch ehrlich nicht in die Top 5 gepackt, auch wenn sie weitergekommen wäre. Sie war wohl zumindest zuvor ein wenig angeschlagen, nicht mehr jetzt, aber hatte ja auch den United Cup abgesagt. War nicht die ideale Vorbereitung für sie. Man hat auch in der ersten Runde schon gesehen, gerade im ersten Satz, dass ihr so ein bisschen das Selbstverständnis abhanden gekommen ist. Es ändert aber nichts daran, wie überragend Siegemund das gelöst hat. Ich habe taktisch, spielerisch, also wirklich, ich habe sie selten so gut gesehen. Im ersten Satz hat sie klar, 22 leichte Fehler gemacht, aber eben auch 20 Winner. Also wirklich selten habe ich die so aggressiv und angriffslustig gesehen, gerade gegen solche Top-Gegnerinnen auch. Und es war völlig die völlig richtige Taktik. Hat gut serviert auch, im ganzen Match nur 2 Breaks kassiert. Also hättest du mich vorher gefragt, hätte ich auf mindestens 5 getippt, muss ich ehrlich sagen. Und vor allem auch im Tiebreak im ersten Satz, dass sie da so cool geblieben war, wirklich druckvoll agiert hat, wann immer sie die Chance bekam. Das war sehr beeindruckend. Klar, Sheng hat ein bisschen mitgeholfen, keine Frage. Er hat sich dann auch von diesen Time-Violations ein bisschen aus dem Rhythmus bringen kann, mit dem gebrachten Schiedsrichter diskutiert. Und laut eigener Aussage hat sie das ja abgelenkt. Und danach, 10 Minuten, hat sie wirklich nicht mehr viel hinbekommen. Aber sorry, das ist halt ihr Problem. Sigimund hat das klasse gemacht und ist jetzt die erste Deutsche auch, die einen Sieg gegen eine Top-5-Spielerin bei den Australian Open geschafft hat, seit, ja, Angie Kerber 2016, das war damals das Finale gegen Serena Williams. Also mal schauen. Klar, und jetzt gegen Pavlyuchenkova ist sie natürlich auch alles andere als chancenlos. Nur wäre ich jetzt trotzdem vorsichtig, sie jetzt gleich wieder in so einem Duell zu einer Favoritin zu erklären. Das ist für mich schon Pavlyuchenkova, die jetzt schon mehr Power hat. Trotzdem, wenn Sigimund so spielt wie gegen Sheng, zweifelsfrei ist auch das nicht unlösbar. Also gar nicht schlecht für jemanden, der vor dem Jahr eigentlich immer sagt, hey, mein Fokus liegt auf dem Doppel. Das ist schon beeindruckend.
Ja, finde ich auch. Und dann hat sie sich ja so gefreut, als hätte sie eigentlich das Turnier gewonnen, lag da auf dem Rücken und so. Aber klar, das ist wirklich ein sehr, sehr großer Erfolg gewesen. Stefan, ich würde vorschlagen, ich gebe vielleicht noch einmal die Resultate der übrigen Spielerinnen und Spieler einmal durch aus deutscher Sicht. Das ist vielleicht auch für die zu Hause interessant. Dann hat man einmal noch so den Überblick und du kannst es an den jeweiligen Stellen, wo du Lust hast, das vielleicht noch ein bisschen ergänzen. Tatjana Maria ist heute schon mal gefallen. Die hat in 2 Sätzen relativ deutlich verloren gegen Clara Tauson. Jule Niemeyer, erste Runde war ja gut gegen eine Qualifikantin, ganz deutlich, aber dann gegen Marta Kostschuk wirklich klar ausgeschieden, in 2 klaren Sätzen. Eva List, das ist natürlich eine coole Geschichte, als Lucky Loserin reingekommen, Viertelstunde vor Spielbeginn erfahren, dass es jetzt gleich auf den Court gehen kann. Also die war da in so einer Warteposition, dann hat noch jemand abgesagt. Da habe ich dann nur so gedacht, ja, einfach ohne sich zu viel Gedanken zu machen, rein in dieses Match und dann die 120.000 Euro Preisgeld umgerechnet für diese 2. Runde mitnehmen. Das hilft ja dann auch irgendwie, wenn man so eine Weltranglistenposition hat wie Eva Lüss. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Sache, dass sie da jetzt in Runde 2 steht. Und dann schauen wir auf die Herren. Ich will es nicht zu lang machen. Yannick Hanfmann in 4 Sätzen gegen Markus Giron verloren. Altmaier, starker Fight gegen Komesana gewonnen, trifft jetzt auf Monfils, der hat sich auch durchgefightet, ganz knapp gegen Petschi Pericard. Dominik Köpfer durch die Quali gekämpft, das wissen wir bei ihm, der Pitbull, der sich immer überall durchfightet, aber dann an Jordan Thompson gescheitert ist, obwohl er eigentlich ein gutes Spiel abgeliefert hat. Und dann haben wir noch Jan-Lennard Struff, der trifft natürlich oder ist natürlich auf einen sehr formstarken Felix Auger-Aliassime getroffen, der gerade ein Turnier gewonnen hat. Das vielleicht mal so einmal als Überblick.
Ja, ich würde dann kurz zu den Damen vor allem noch was sagen wollen, weil 4 Damen in der 2. Runde, obwohl sich nur 3 qualifiziert hatten, also besser geht's nicht, würde ich sagen. Die Quali lief nicht ganz so gut, da war ich schon von der einen oder anderen ein bisschen enttäuscht, ehrlicherweise. Auch Eva Lüss, die hatte ich schon im Hauptfeld erwartet, also die Quali-Leistung war nicht ganz so ideal, aber wie du gesagt hast, als Lucky Loserin dann doch über Umwege geschafft. Und du hast ja auch schon angedeutet, ich bin mir auch sicher, sie hat es, glaube ich, auch gesagt, für sie war das Beste, dass sie das erst 10 Minuten vorher erfahren hat.
Ja.
Das ist so, wir haben ja darüber auch schon gesprochen, ich habe es vergangenes Jahr schon mal gesagt, bei ihr ist wirklich auffällig, wie gut sie in der Quali oft spielt und dann in der ersten Runde ist die so nervös teilweise und macht sich da so viele Gedanken und dafür hatte sie diesmal keine Zeit. Und das ist ihr im Spiel echt gut gekommen. Und klar, also ähnlich wie bei Sigimund, ihr Draw-Bereich ist echt offen, also jetzt kommt Krajewa, das ist ein enges Duell, die spielen auch recht ähnlich. Ich erwarte da eigentlich ein schön anzusehendes Match mit tollen Ballwechseln. Keine ist jetzt irgendwie dominant über den Aufschlag normal, also das kann interessant werden. Und selbst danach Siegerin von Christian oder Ponsetti, die dann kommen könnte. Also da ist eine große Chance für Eva Lüss, richtig Punkte in der Weltrangliste zu machen und sich ein Polster in den Top 100 zu schaffen. Natürlich auch nicht zu viele Erwartungen schüren, das sind alles jetzt maximal 50-50-Duellen, sie ist da nicht die Favoritin, aber sie hat da echt Chancen und Maria hat mit Runde 2 das Maximum rausgeholt, 1000 ist für sie einfach ein Mismatch, das muss man sagen, das habe ich bei den French Open schon gesehen, der Slice tut 1000 nicht weh, die muss sich da nicht genug bewegen und drückt dann Maria einfach mit ihrer Power komplett weg. Und Niemeyer war ich in Runde 1 sehr beeindruckt, das war grundsolide und das war das, was ich mir von ihr in solchen Matchups wirklich erwarte, wo sie einfach so einen klaren Power-Vorteil hat. Also sie hat 33 Winner geschlagen, ihre Gegner 5. Und gegen Kostyuk gab es aber dann gleich wieder direkt die andere Rutsche in die andere Richtung. Also 3-6, 0-6 und man musste froh sein, dass bei 0-5 so ein kleiner Spurt gelang, beziehungsweise Kostyuk da kurz mal nachließ, sonst hätte das ganz böse enden können. Also da waren auch wieder viel zu viele Fehler, über 30. Und ja, Kostyuk hat es einfach geschafft. Also man hat gesehen, was passiert, wenn die Gegnerin wie Kostyuk es schafft, Niemeyer zu bewegen. Trotzdem ein Mini-Step nach vorne, immerhin die zweite Runde. Für sie wird es jetzt wirklich wichtig sein, für Selbstbewusstsein und fürs Ranking, dass sie halt auch außerhalb der Grand Slam mal gerade diese Matches gewinnt, wo sie wirklich eigentlich die klar bessere Spielerin ist. Da verliert sie viel zu oft. Das war ja auch vor den Australian Open schon, wo sie dann wirklich kaum den Court findet. Also das wird jetzt wichtig. Und bei den Männern will ich eigentlich nur noch sagen, dass mich Altmaier sehr gefreut hat, weil gerade jeder Sieg außerhalb von Sand hilft für die Weltrangliste. Und klar, jetzt gegen Gael Monfils natürlich Außenseiter, aber der hat 5 Sätze spielen müssen und ist bekanntlich 38 Jahre alt. Also falls sich dessen Körper meldet, hat auch da eine Chance. Ansonsten ist Monfils schon in sehr guter Form nach seinem Turniersieg. Also der ist da schon der Favorit. Und ja, Köpfe Handmann hast du gesagt, gut, waren leichte Außenseiter, haben verloren, Struff war schade, fand ich, aber Felix Auger-Aliassime auch wieder in besserer Form, auch wenn er jetzt gerade ein bisschen am Struggeln ist gegen Davidovic Fokina, geht in den 5. Satz wahrscheinlich, trotzdem ist bei Struff halt wirklich Australian Open, da liegt auch so ein kleiner Fluch über ihn, hat es jetzt noch nie über die zweite Runde geschafft, also Australien und Struffi oder Melbourne und Struffi ist jetzt keine Liebesbeziehung.
Ja. Okay, Stefan, ich würde sagen, dann haben wir es eigentlich. Ein schöner, knackiger Überblick. Es tut auch mal gut, nicht ganz so lang, nicht 2 Stunden über Rafael Nadal. Aber ich finde es richtig gut, dass wir die Australian Open jetzt wieder haben. Das war also Folge 1, die wir anbieten. Dann melden wir uns natürlich in der nächsten Woche mit Folge 2. Bis dahin wird wieder eine ganze Menge passiert sein. Und dann melden wir uns natürlich mit der 3. Folge, wie ihr das schon kennt, dann auch nach dem Finale an dem Montag, um dann darüber zu sprechen, wer die Australian Open 2025 denn gewonnen hat. Nochmal der Hinweis, liken ist gut, also bewerten ist gut, Kommentare sind gut. All das hilft, freuen wir uns drüber. Und dann würde ich sagen, Stefan, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, ciao, ciao.
Bis dann.